Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach mal abziehen. Ja, wir sind bei der nächsten Folge angelangt und ja, ich begrüße euch nicht allein, denn auch der Philipp ist heute wieder mit dabei.
Ja, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund. Ja, mich hat's jetzt erwischt. Ich bin ja Corona-positiv. Ich hatte letzte Woche Freitag einen positiven Schnelltest, darauf dann komischerweise einen negativen PCR-Test, aber die ganzen Schnelltests, die ich mache, sind alle positiv. Also ja, bin ich 100% sicher, dass ich ja, positiv bin, da man ja auch immer mehr hört, dass manche PCR-Tests negativ sind, obwohl man Corona hat. Ja, mir geht es aber soweit gut. Ich habe wirklich gar keine Symptome auch. Schon die ganze Zeit hatte ich eigentlich gar keine Symptome. Ich bin jetzt seit Freitag, wir nehmen gerade Mittwochabend nachher Champions League auf. Also ich bin jetzt dann auch schon ja, fast eine Woche in Quarantäne. Ich hoffe natürlich, dass ich so schnell wie möglich negativ bin und dann raus aus der Quarantäne kann. Weil jetzt steht ja auch Karneval an, dann möchte man ja auch am liebsten was unternehmen. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt ja auch dreifachen Impfschutz, deswegen, ich bin ja auch ja, jung, ich habe keine Vorerkrankungen, ich bin ja, habe einen ganz normalen Körper so, also ich habe jetzt keinen schlimmen Verlauf oder so, das war eigentlich auch, damit war ich auch eigentlich zu rechnen, ich brauche dreifachen Impfschutz. Aber ja, sonst geht es mir gut, nur das einzige Nervige ist halt, dass ich jetzt seit Freitagmorgen die ganze Zeit nur zu Hause oben rumhocke bei mir. Aber ja, kann man jetzt nichts gegen machen. War früher oder später eh klar, dass man sich infiziert. Und da bin ich jetzt froh, dass ich es wenigstens jetzt dann habe, wo dann keine Klausurenphase ist oder wo dann wieder irgendwelche Lockerungen sind, wo man dann wieder mehr machen kann, sondern dass das jetzt noch ist, aber ja, ich hoffe, dass das halt so schnell wie möglich jetzt alles zu Ende geht und ich vielleicht dann in ein, zwei Tagen vielleicht einen negativen Test habe und dann raus aus der Quarantäne kann.
Ja, hoffe ich auf jeden Fall für dich auch. Ja, meine Woche, ja, was war seitdem? Am Wochenende ein Spiel gehabt, sonst war da, glaube ich, nichts Großes. Daraufhin dann Montag auch zu Hause geblieben, weil ich da eine kleine Verletzung von mitgenommen habe und dann Montag ist mir nicht so gut ging, weil ich nicht in die Schule konnte. Dann habe ich tatsächlich mit den Fahrstunden angefangen, also ich habe angefangen, Auto zu fahren. Hatte ich heute auch noch 3 Stunden Nachtfahrt. Ja, hat ziemlich Bock gemacht eigentlich. Klappt auch relativ gut. Habe ich jetzt noch nächste Woche und übernächste Woche und dann bin ich, glaube ich, auch schon durch. Und ja, dann und sonst ja, war nichts. Facharbeit habe ich noch sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Die musste ich noch für die Schule machen. Das war sehr zeitaufwendig, muss ich aber auch einfach darauf schieben, dass ich meine Lebensart wieder perfekt ausgelebt habe, nämlich alles auf den letzten Drücker zu machen. Das habe ich bei der Facharbeit auch wieder in Perfektion gezeigt, denn ich glaube, das Thema, also wir sollten damit schon über die Winterferien anfangen. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, war meine Lehrerin krank und ich konnte noch nicht anfangen, weil man so Gespräche führen musste und die konnte ich nicht führen. Dann habe ich aber direkt nach den Ferien die geführt und habe dann jetzt Donnerstag oder Donnerstag beziehungsweise Freitag damit angefangen und musste die heute, also am Mittwoch, fertig haben. Es war ja wieder eine Punktlandung, aber es hat geklappt und von daher, ja, ist es wieder eine Bestätigung, wie gut diese Lebensweise ist. Aber damit, ja, wollen wir dann auch zum ersten Thema kommen und das ist die Bundesliga. Und ja, da würde ich dann einfach mal anfangen. Ich hatte ja, ja ein sehr zufriedenstellendes Wochenende mit einem 1-0 gegen Frankfurt. Meiner Meinung nach auch verdient. War meiner Meinung nach nicht das beste Spiel. Also insgesamt vom Spiel her, beide Mannschaften waren vor dem Tor nicht gut. Haben nicht die Chancen rausgespielt. Am Ende muss ich aber sagen, dass Frankfurt meiner Meinung nach vorne bodenlos schlecht war. Also generell war Frankfurt eigentlich bodenlos schlecht. Also wirklich, meiner Meinung nach, haben die sau schlecht gespielt. Also eine der schlechtesten Vorstellungen, die ich von Frankfurt gesehen habe. Also ich glaube, sie hatten auch im ganzen Spiel einen wirklichen Torschuss von Rode, der eigentlich sehr gefährlich war, den aber mitten aufs Tor gezimmert hat. den dann auch noch Hector abgeblockt hat. Ich glaube, Horn hat nicht eine Parade in dem Spiel. Also der hat, glaube ich, zwei, drei Bälle gefangen, aber der hat nicht eine richtige Parade in dem Spiel gemacht. Und ja, ist auch mit 2-0 rausgegangen. Und ja, Frankfurt meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und Köln, eigentlich mit einem guten Auftritt, haben ihr Druck wieder richtig gut gemacht, haben sehr souverän verteidigt, haben sehr gut gemacht. Nur ja, vor allem dann auch zu Beginn mit Anderson, die ersten 60 Minuten vorne drin, ging halt vorne. Okay, gab so ein paar Annäherungen, aber es kamen jetzt auch nicht die gefährlichen Torchancen raus. Und dann kam halt Modest rein und dann hat er es halt wieder gemacht. War ein bisschen glücklich, wie der Ball dazu ihm kam, aber am Ende ist er drin. Was willst du mehr? Trotzdem fehlt mir bei Köln ja auch schon gegen Leipzig offensiv so ein bisschen aktuell die Chancen. Sie kreieren einfach zu wenig Chancen, beziehungsweise nicht zu wenig Chancen, aber zu wenig gefährliche Chancen. Und ja, das muss auf jeden Fall wieder besser werden, weil so ein Spiel kann da auch gerne mal 0-0 ausgehen, obwohl man besser ist, aber halt einfach seine Chancen nicht kreiert, beziehungsweise nutzt. Ja, ist 1-0 ausgegangen, kann man zufrieden sein. Und jetzt steht man auf Rang 7 aktuell, 2 Punkte weg von Rang 4. Und ja, am Wochenende geht es gegen Fürth. Und auch wenn Fürth natürlich die letzte Zeit sehr, sehr viel stärker aufspielt, muss man halt am Ende des Tages sagen, das muss man als Pflichtsieg ansehen und da muss man auf jeden Fall gewinnen.
Also, ja, auf jeden Fall ein guter und wichtiger Sieg, den Köln da wieder eingefahren. Ja, ich konnte mich jetzt vom reinen Ergebnis her am Wochenende auch nicht beschweren. Ja, Bayern hat ja 4:1 gegen Fürth gewonnen. War natürlich ein Pflichtsieg, auch nach der Niederlage in Bochum war es jetzt wichtig, wieder 3 Punkte zu erzielen. Ja, man hatte aber echt eine schwache erste Halbzeit. Ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Ja, liegt daran, dass ich mein, dass das. Dass das Zone-Konto, was ich habe, schon komplett ausgelastet ist und ich das Konto nicht auf der PlayStation eingestellt hatte. Deswegen konnte ich das Spiel leider nicht gucken, weil ich habe halt die einzige Möglichkeit, das zu gucken, war halt auf meiner PlayStation oder meinem Handy, aber halt die Zone-Konten sind halt schon komplett ausgenutzt von mir. Deswegen war das ein Problem von meinem Vater. Deswegen hat das leider nicht geklappt, ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Aber ja, Fürth ist dann noch früh, also das heißt früh, aber kurz vor der ersten Halbzeit, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit, Führung gegangen durch ein glückliches Freischusstor, muss man auch sagen. Er war noch abgefälscht von Marcel Sabitzer, der Freischuss von Rigotta. Dann konnte Bayern allerdings früh das 1-1 und das 2-1 auch erzielen. Dann kam noch eine kurze Druckphase von Fürth, da hatten sie nochmal gute Chancen. Aber dann hat Bayern am Ende den Deckel drauf gemacht, dem 3-1 und 4-1. Ja, war zwar ein Sieg, aber war jetzt auch nicht wieder so eine Glanzleistung. Auch Robert Lewandowski hat sich nach dem Spiel ja recht kritisch geäußert und hat gesagt, Bayern muss eigentlich in allen Belängen sich verbessern und eigentlich so eine Leistung zeigen, wie kurz nach der ersten Halbzeit, die 15 Minuten, wo sie dann noch 2 Tore geschossen haben. Aber danach hat man dann wieder das Spiel so ein bisschen schleifen lassen und dann kam Fürth nochmal was ran. Das darf ja aus der Sicht der Bayern eigentlich gar nicht passieren, dass man gegen Fürth ja, teilweise unterlegen ist, was die Spielanteile angeht. Ja, deswegen muss man jetzt auch, wenn man auch auf die Champions League blickt, da wieder was verbessern. Aber am Ende des Tages kann man sich natürlich auch mit einem 4-1 glücklich schätzen. Das andere Spiel, worauf ich mich sehr gefreut hätte, wäre Osnabrück gegen Braunschweig gewesen. Ein Top-Spiel in der dritten Liga. Allerdings ist das aufgrund des heftigen Sturms ausgefallen. Und ja, die Partie wird dann nachgeholt. Ist ein sehr spannendes Duell. Ich glaube, Osnabrück ist Sechster, Braunschweig, ich meine, Dritter. Aber die haben halt auch alle, haben auch, meine ich, beide ein Spiel weniger. Jetzt logischerweise halt durch das Nachholspiel. Und wenn Osnabrück das gewinnt, sind die, meine ich, punktgleich mit Braunschweig und wären dann Vierter, hätten dann nur das bisschen schlechtere Torverhältnis. Aber ja, das zeigt auch nochmal, wie eng das da alles in der dritten Liga ist. Ja, aber die Dortmunder konnten mal wieder eine starke Reaktion zeigen nach dem enttäuschenden 4:2 in der Europa League gegen die Rangers. Konnte man die andere Borussia aus Mönchengladbach 6:0 nach Hause schicken. Und ja, Marco Reus hat mal wieder brilliert. Ich glaube, er hat 2 Tore und 2 Vorlagen gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, war eine super Vorstellung vom BVB. Es hat aber auch wieder irgendwie bewiesen, dass der BVB zwei Gesichter hat. Einmal dieses Gesicht, was sie gegen die Rangers gezeigt haben, dass sie einfach manchmal echt extrem schwach sind und keiner kann sich irgendwie erklären. Und ein paar Tage später haut man Gladbach 6:0 weg. Also ja, da verstehe ich Dortmund nicht ganz. Ja, und für Adi Hütter wird die Luft immer dünner, denn ich glaube, Gladbach ist jetzt 13. mit nur noch 4 Punkten zum Relegationsplatz. Ja, und ebenfalls wird die Luft auch immer dünner für den VfB Stuttgart, denn die kam ja im Abstiegsduell gegen den VfL Bochum ja wieder nicht über ein 1:1 hinaus, haben da spät noch den Ausgleich per Elfmeter kassiert. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für die Schwaben, die immer noch auf Platz 17 unten sind. Ja, da muss man gucken, wie sie sich befreien können. Aber ja, sonst kann man sagen, war schon ein ereignisreicher Spieltag, vor allem am Sonntag. Sind, glaube ich, im Durchschnitt 6 Treffer pro Partie gefallen. Wie bei Leipzig gegen Hertha gab es 7 Tore. Da hat Leipzig ja 6:1 gewonnen, dann hat Bayern 4:1 gegen Fürth gemacht. Da gab es 5 Tore und Dortmund hat 6:0 gegen Gladbach gewonnen. Also ja, im Durchschnitt 6 Tore an einem Sonntag. Ja, schon eine starke Ausbeute. Ja, wo wir vielleicht auch nochmal kurz darauf sprechen zu kommen können, ist die Premier League, denn da wird es nämlich auch sehr, sehr spannend. Denn heute Abend, am Mittwoch, konnte Liverpool 6:0 gegen Leeds United gewinnen. Und Liverpool ist jetzt nur noch 3 Punkte hinter Manchester City. Und das macht es natürlich auch nochmal sehr spannend in England. Denn Man City hat echt in den letzten Spielen viele Punkte verspielt. Jetzt auch am Wochenende haben sie, obwohl sie in der 90. plus 2 den Ausgleich gegen Tottenham erzielen konnten, haben sie dann auch in der 90. plus 4 das 3:2 bekommen. Und ja, das ist natürlich auch sehr bitter für die Elf von Pep Guardiola, die am Anfang des Jahres 9 Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger auf Liverpool auf dem zweiten Platz hatten. Und jetzt, ja, schwingt das Momentum so langsam zu Liverpool, die immer mehr Punkte holen, ihre Spiele immer gewinnen. Und es gibt ja noch das direkte Duell, das heißt, Liverpool hat es in der eigenen Hand, Meister zu werden. Und ja, das macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend in England.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal würde mich freuen, wenn Man City nicht Meister wird, weil es tut mir leid. Also es ist halt auch einfach so, da muss ich halt auch einfach so klar sagen. Also Man City und PSG sind die zwei Mannschaften von den großen Mannschaften im Weltfußball, die für mich überhaupt nicht gehen. Also mit Abstand überhaupt nicht gehen. Und danach kommen dann andere. Ja. Also, meiner Meinung nach, ich würde es viel mehr feiern, wenn Liverpool Meister wird, würde ich es denen auch gönnen. Auch wenn ich, muss ich sagen, ja, Liverpool nicht mehr so cool finde, wie sie mal vor 3, 4 Jahren waren. Also, ich habe nicht mehr irgendwie so den Bezug zu Liverpool, wie der mal war. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es, es ist einfach abgeflacht, sage ich mal so. Aber trotzdem, was vor allem Mohamed und Salah, genau. Mohamed Salah und Sadio Mané leisten, ist wirklich sehr, sehr stark. Und ja, zwei atemberaubende Spieler, vor allem die beiden natürlich auch noch andere Spieler, die bei Liverpool überragen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es in der Premier League weitergeht. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn Liverpool vor Man City kommen würde.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool, wenn Liverpool den Titel holt. Ja, City hat halt in den letzten Jahren echt auf die Premier League gewonnen, bis auf Liverpool. 2020 war es ja, hat City seit 2018 immer den Titel geholt. Und ja, das wäre nochmal cool, wenn eine andere Mannschaft dort den Titel holt. Man dachte ja eigentlich auch schon im Januar, dass das Titelrennen mehr oder weniger durch ist. Aber ja, da hat City echt viele Punkte liegen lassen und Liverpool kommt da so langsam ran und immer näher und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wo es auch sehr, sehr spannend war, war in der Champions League heute Abend und auch gestern Abend. Ja, es standen die anderen Achtelfinalspiele an und zwar einmal Villarreal gegen Juventus Turin, der FC Chelsea gegen den OSC Lille, dann Atletico Madrid gegen Manchester United und Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam. Und ja, wir können ja chronologisch mit den Dienstagsspielen anfangen und ich würde da einfach meinen Kommentar zum Spiel gucken, was ich auch gesehen habe. Und zwar habe ich gestern Chelsea gegen Lille geguckt und ich muss sagen, dass Chelsea es echt sehr, sehr souverän gemacht hat. Die Führung ist schon relativ früh gefallen durch den Kopfballtor von Kai Havertz. Man konnte dann in der zweiten Halbzeit nach einem Tor von Christian Pulisic nachlegen. Und ja, auch in der Höhe und insgesamt war es ein sehr verdienter Sieg von Chelsea. Sie haben sehr, sehr ruhig und kontrolliert das Spiel eigentlich zu jeder Zeit dominiert, haben den Takt des Spiels bestimmt. Und N'Golo Kanté war auch im Mittelfeld wirklich ein überragender Mann, hat sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, hat dann auch die Vorlage fürs 2-0 gegeben. Also, ja, das kann man sagen, echt verdienter Sieg für den FC Chelsea.
Ja, und ja, da haben wir ja so die perfekte Spielwahl getroffen, denn ich habe mich gestern fürs andere Spiel entschieden. Und ja, da war ich auch relativ froh drum, auch wenn ich zugeben muss, dass ich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dadurch, dass ich die ganze Zeit an der Facharbeit arbeiten musste, gestern Abend noch nur so mit halbem Auge das Spiel verfolgt habe, weil es mich jetzt auch, um ehrlich zu sein, beide Spiele jetzt nicht wirklich so krass interessiert haben, aber ich habe mir von Juve Villarreal ein ausgeglicheneres Spiel erhofft als von Chelsea gegen Lille und das sollte es ja auch halten. Am Ende ist es 1:1 ausgegangen und das auch meiner Meinung nach verdient. Juve, erste Halbzeit stark, vor allem Vlahovic wieder nach 30 Sekunden mit einer Kiste. Also der Typ, ich muss sagen, ich verfolge Serie A nicht viel, aber allein was man da so mitkriegt, bei Florenz alles zerrissen und kaum steht er im Juve-Trikot, spielt er trotzdem so weiter. Ja, ist wirklich ein Phänomen. Ich bin mal ganz gespannt, was aus dem Mann noch wird. Was er bisher zeigt, überzeugt mich auf jeden Fall sehr. Und normalerweise ist es ja so, dass Spieler mal so ein bisschen Anlauf brauchen, bis sie, wenn sie gewechselt sind. Und der legt sofort los und ja, ist echt stark. Und dann in der zweiten Halbzeit war aber Villarreal besser und am Ende haben sie auch das verdiente 1:1 gemacht, meiner Meinung nach. Und dann, ja, bleibt alles offen fürs Rückspiel. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Für mich, ich persönlich wäre eher für Villarreal, weil, ja, keine Ahnung, es ist halt Juventus, seitdem Ronaldo weg ist, jucken die mich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin ja immer so ein bisschen Ronaldo-Sympathisant und so, deshalb haben sie mich, war ich schon oft dafür, dass Juve auch weiterkommt. Oder zum Beispiel bin ich auch jetzt dafür, dass Menu weiterkommt. Aber für Menu bin ich nicht nur wegen Ronaldo, sondern auch wegen, weil ich einfach Atletico Madrid auch nicht sonderlich mag, die Spielweise für mich einfach eklig. Und damit wären wir eigentlich schon beim perfekten Übergang bei den Spielen zum Mittwoch. Und zwar hat nämlich heute Atletico gegen Man United gespielt und ja, letztere haben eine sauschlechte Partie abgeliefert. Also Manchester United wirklich mit einer ganz, ganz schwachen Leistung haben über die weitesten Strecken des Spiels nichts hinbekommen und haben, glaube ich, auch mit ihrem ersten Torschuss dann in der 82. Minute das Tor gemacht durch Elanga, was sehr, sehr glücklich war. Und ja, dann haben sie halt 1:1 gespielt, aber Atletico war meiner Meinung nach über die ganze Spielzeit besser, haben es richtig stark gemacht, sowohl offensiv als auch defensiv und hätten auch durchaus noch zwei Tore, drei Tore mehr machen können, hatten, glaube ich, zwei Lattentreffer und ja, sehr, sehr bitter für Atletico und ja, am Ende steht es jetzt 1:1. Manu hat jetzt den Vorteil eigentlich auf ihrer Seite. Sie haben jetzt nächstes ein Heimspiel, das ist natürlich ein Vorteil. Torregel gibt es nicht mehr, also gibt es nur ja, entweder Elfenverlängerung oder einen Sieg für irgendwen und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was da rumkommt und ja, ich persönlich sehe sogar Menu im Vorteil, sage ich, so wie es ist. Ich glaube, sie werden das machen.
Ja, war wirklich ein schwerer Kick, war sehr, sehr schwere Kost, was Man United da angeboten hat. Ja, Atletico ja früh in Führung gegangen, durch ein tolles Kopfballtor, muss man sagen, von João Felix. Und ja, das Unentschieden war nicht verdient für Man United. In den letzten 10 Minuten kam da ein bisschen was vom Menü dann nach dem 1-1, aber insgesamt war es eine schwache Leistung der Red Devils. Ja, Menu hat den Vorteil, halt vor heimischer Kulisse, vor heimischen Fans zu spielen. Ja, die Auswärtstouren gibt es ja nicht, sonst wären sie da auf jeden Fall im Vorteil. 1-1 war immer bei der Auswärtstorregel, wie sie früher noch war. Da war ja ein 1-1 auswärts ein super Ergebnis immer, war ja eigentlich wie ein Sieg. Und ja, aber man kann sich, glaube ich, insgesamt mit dem Ergebnis nicht beschweren als Man United-Fan. Es war echt sehr, sehr glücklich. Ja, und das andere Spiel war sehr, sehr interessant. Benfica gegen Ajax 2-2. War ein Spiel mit vielen Auf und Abs, sehr, sehr interessantes Spiel und am Ende fand ich auch das Unentschieden nicht unverdient. Benfica hat echt gekämpft und ja, es wurde auch ein Rekord gebrochen in dem Spiel. Und zwar ja, hat Haller, Sebastian Haller, der ja früher in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, den Rekord gebrochen für, ich glaube, die wenigsten Spiele, um irgendwie 11 Tore zu erzielen in der Champions League. Er hat, glaube ich, jetzt in 5 Spielen oder 6, nee, 7 Spielen sind es ja, 11 Tore geschossen. Und eigentlich streng genommen hat er 12 geschossen, denn er hat auch noch ein Eigentor gemacht. Er hätte auch theoretisch 13 machen können, weil er hat auch noch eine sehr, 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 sehr große Chance liegen lassen. Nach dem Abpraller da vom leeren Tor war auch ein bisschen unglücklich, aber der hätte vielleicht reingehen können. Ja, für Ajax auch keine schlechte Ausgangsposition, sind da, denke ich, auch im Vorteil, da sie vor allem Schachkulisse spielen. Aber ja, wer weiß, 2-2, da ist immer alles offen generell bei den ganzen Unentschieden. Da weiß man nie, da kann es mal so gehen. Und ich glaube, aber Ajax ist da auch der Favorit. Insgesamt würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, war Ajax auch die bessere Mannschaft. Aber trotzdem fand ich unterm Strich erst 2-2.
Ja, sehe ich genauso. Also Ajax als klarer Favorit in die Partie gegangen, konnten dieses eigentlich auch in der ersten Halbzeit halten, auch wenn sie am Anfang, glaube ich, ein bisschen Larifari gespielt haben und so nach dem Motto, ja, haben wir eh in der Tasche das Spiel. Dann haben sie dann auch das 1-0 gemacht, haben dann aber das 1-1 kassiert durch das Eigentor von Alea. Aber schnell geantwortet mit dem 2-1 auch durch Alea. Und ja, Benfica aber in der zweiten Halbzeit vor allem mit einer sehr, sehr starken Kampfleistung, obwohl es ja bei Ihnen aktuell, so wie ich gehört, so wie es gesagt wurde, nicht so gut läuft. Ich verfolge die portugiesische Liga jetzt auch nicht aktiv. Also ist, glaube ich, auch selten, dass sie wer aktiv verfolgt. Und auf jeden Fall scheint es da nicht so gut zu laufen für Benfica. Und gegen Ajax, die bisher eine super Champions League-Saison gespielt haben, unentschieden zu spielen, zweimal zurückzukommen, ist wirklich sehr, sehr stark und vor allem so zu spielen. Und sie hatten vielleicht sogar auch noch die Chancen zu gewinnen, hatte Ajax aber auch. Und deshalb, wie du auch schon gesagt hast, denke ich, dass dieses 2-2 vollkommen in Ordnung geht und auch zu Recht ist, aus beiden Sichten aus. Und ja, jetzt ist, steht das Spiel in Ajax an, wo Benfica, muss man einfach sagen, völlig ohne Druck aufspielen kann. Und Ajax hat eben diesen Druck, weil sie natürlich als klarer Favorit gelten. Und das könnte Benfica eventuell ausnutzen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das Rückspiel laufen wird. Und ja, werden wir sehen, wer weiterkommt.
Ja, und damit würde ich auch sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu der Formel 1. Denn da haben heute die Testfahrten, beziehungsweise offiziell heißen sie ja nicht Testfahrten, in Barcelona begonnen. Ja, der erste von zwei Tests hat begonnen in Barcelona. Es folgen ja noch die offiziellen Testfahrten in Bahrain. Diese Testfahrten, die halt momentan stattfinden, finden vor ja, keinen Fan statt, beziehungsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger. Das Einzige, was man halt mitbekommt, sind die Ergebnisse und man kriegt vereinzelt Fotos und Videos, die der offizielle Formel-1-Kanal postet. Ja, aber man hat schon die ersten Ergebnisse mitbekommen und zwar war heute am Vor im Ferrari. Ist natürlich wenig aussagekräftig, aber ja, ein schönes Zeichen, sagen wir es mal so. Einfach den Ferrari da auf Nummer 1 zu sehen, war natürlich schön, auch wenn man auch selbst bei den Testfahrten 2020, wo das Auto dann komplette Grütze war, an einem Tag das schnellste Auto hatte. Ja, aber es war auf jeden Fall. Man konnte aber am Nachmittag Lando Norris die allerdings auf dem C4, meine ich, dem weicheren Reifen als Leclerc. Leclerc ist auf dem C3 gefahren. Aber Norris runter mit einer 1:19:5 fahren. Die meisten Runden heute ist der amtierende Weltmeister Max Verstappen gefahren mit 147 Runden. Also das ist echt schon mal sehr, sehr viel. Das ist, ich glaube, auch generell ein Rekord, der die letzten Jahre übertrifft. Also 147 Runden an einem Tag. Sehr, sehr stark, zeigt auch, dass der Red Bull anscheinend noch keine Zuverlässigkeitsprobleme hat. Also das ist auch schon mal sehr, sehr positiv. Dann die meisten Runden als Team ist Ferrari gefahren mit 153 Runden. konnten da Sainz und Leclerc die meisten Runden fahren. Das Team, was wohl irgendwie die meisten Probleme hatte, war Alfa Romeo. Die konnten insgesamt 32 Runden fahren. Und Robert Kubica, der für Guanyu Zhou fährt, konnte auch nur 9 Runden fahren, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Damit waren das so die ersten kleinen Daten zu den Tests aus Barcelona. Generell kann man noch sagen, Lewis Hamilton hat mal wieder eine Ansage gemacht, eine Kampfansage, und hat dann nochmal seinen Kampfgeist unter Beweis gestellt. Ja, und zwar hat der siebenmalige Weltmeister auf die Frage zu der Konkurrenzfähigkeit des Mercedes eine klare Antwort gehabt, denn er wurde gefragt, ist er sich so sicher, ob der Mercedes konkurrenzfähig sein wird? Und dazu hat Hamilton eine klare Antwort, und zwar, Zitat: Warum sollte ich das denken? Warum sollte ich je sowas denken? Wir haben achtmal hintereinander die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Warum also sollte ich sowas denken? Mein Team macht keine Fehler. Natürlich gibt es immer ein Risiko, aber wir machen keine Fehler. Wir haben viele intelligente Leute in der Fabrik, denen vertraue ich zu 100%. Zitat Ende. Also eine klare Aussage von Lewis Hamilton: Der ist sich zu 1000% sicher, dass Mercedes auch dieses Jahr um den Titel mitkämpfen wird und auch am Ende des Tages oder am Ende des Jahres den Titel einheimsen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Konkurrenz in Angst und Schrecken versetzen soll, denn man weiß ja nie bei der Formel 1. Es kann sein, dass Mercedes halt weit hinten ist, wovon ich nicht ausgehen werde. Ich gehe davon aus, dass Mercedes weit vorne sein wird. Wir werden, glaube ich, generell noch über unsere Predictions nach den Bahrain-Tests reden. Da werden wir eine große Saison-Prediction ankündigen mit unseren Tops, Flops und unseren Platzierungen natürlich. Also so ein bisschen kein Season Review, sondern Season Preview. Was natürlich auch überraschend heute war, war der Red Bull. Das Auto, was vorgestellt wurde, vor 2 Wochen war es, glaube ich, war ja nur ein Show-Auto, wo das Livery gezeigt wurde. Aber heute hat sich Red Bull das erste Mal mit ihrem offiziellen Design gezeigt. Und das hat sehr für Aufsehen gesorgt, denn der Red Bull hatte sehr, sehr aggressive Sideboards, also ganz, ganz anders als der Mercedes und noch ganz anders als der Ferrari. Der Ferrari hat das eher ein bisschen flach. Das Auto sieht da eher sehr clean aus, bei Mercedes auch das gleiche, während bei Red Bull da einiges am Seitenkasten oder am Sideboard besser gesagt gemacht wurde. So ähnlich wie beim Ferrari über dem Sideboard. Da sieht man auch mal wieder, was es für unterschiedliche Konstruktionen gibt. Manche Teams haben was sehr, sehr Aggressives an manchen Stellen, manche eher nicht. Dafür manche an anderen Stellen ein sehr aggressives Design, andere nicht. Das zeigt auch das Tolle an diesen neuen Regeln, dass irgendwie alle Teams oder viele Teams irgendwo was Unterschiedliches haben und dass irgendwie kein Auto irgendwie den gleichen ähnelt, weil, sind wir mal ehrlich, in den letzten Jahren rein vom Design her sahen die meisten Autos schon sehr, 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 sehr gleich aus. Die einzigen Unterschiede gab es da meistens irgendwie beim Frontflügel, dass da manchmal irgend noch ein anderes Stück angebaut wurde, aber sonst im Großen und Ganzen sahen die Autos ja sehr, sehr gleich aus von der reinen Form her, und dass jetzt die Autos so anders aussehen und viel aggressiver an manchen Stellen, gefällt mir sehr. Das zeigt auch, dass, glaube ich, es viele Lösungen geben wird, das Auto schnell zu machen, und dass es halt auch viele unterschiedliche Konstruktionen halt einfach gibt. Das finde ich einfach cool, dass nicht jedes Auto rein vom Aufbau gleich aussieht. Weil, wie gesagt, 2021, ich fand die Autos auch sehr, sehr schön 2021. Aber wenn man mal die Nase außen vor lässt, sahen die Autos auch rein von Aerodynamik her an den meisten Stellen einfach komplett gleich aus. Da wurde mal natürlich zwischen der Saison ein bisschen was geändert. Da wurde mal ein Heckflügel größer gemacht, mal kleiner gemacht. Aber rein vom Prinzip her sahen ja alle Autos mehr oder weniger gleich aus.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde es auch extrem cool, dass sie so unterschiedlich sind. Das ist einfach auch viel cooler, weil es kann auch einfach sein, dass so ein Red Bull mit ihren aggressiven Sideboards auf der einen Strecke richtig krass sind und dann so eine Strecke kommt, wo sie richtig scheiße sind. Und genauso kann es anderen Teams auch ergehen. Und dass einfach viel mehr so eine Mischung zwischen den verschiedenen Strecken und zwischen den Teams herrscht und nicht so diese typischen dominanten Teams und alles. Finde ich auf jeden Fall viel cooler. Ich hoffe auf einen spannenderen WM-Kampf, will mir aber auch noch nicht zu viel Hoffnung machen, weil nachher wird es am Ende doch wieder irgendwie ja relativ klar oder so. Und dann, ja, sieht es dann wieder anders aus. Ich glaube, dafür müssen wir vor allem die Testfahrten in Bahrain und dann auch das erste Rennwochenende abwarten, um da schlüssig zu sein. Und ja, zur Season Preview können wir ja schon mal sagen, ich denke, die wird dann am 16. März kommen, den Mittwoch vor dem Rennwochenende. Denke ich, werden wir die dann passend dazu bringen. Ja, dann denke ich, werden wir die da bringen. Und ja, dann werden wir schon ein Ticken schlauer sein, denke ich mal, über die verschiedenen Leistungen der Autos. Aktuell ist es ja noch ein bisschen gemischt und ja auch noch nicht richtig gefahren, vielleicht von manchen und so. Deshalb kann man da jetzt noch nicht, glaube ich, so rausschlussfolgern, welches Auto jetzt wie gut ist. Wahrscheinlich zeigen auch noch nicht alle Teams alles, beziehungsweise lassen nicht alles raus. Das muss man auch noch mit einberechnen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum, ja, Auto-Ranking. Und ich würde sagen, wir machen das vom Platz 9 bis Platz 1 abwechselnd runter. Also vom hässlichsten unserer Meinung nach zum schönsten. Platz 9 einfach deshalb, weil das offizielle Alpha-Livery noch nicht ja, offiziell ist, deshalb können wir dazu ja nichts sagen. Sie haben zwar ja für die Testfahrten, wie eigentlich immer, haben sie ja so ein Special Livery, aber ja, das können wir jetzt nicht mitzählen, weil einfach ja, es halt nicht das richtige Livery ist. Dazu werden wir dann was sagen, wenn es rausgekommen sind. Und dann würde ich einfach mal abfangen und mein Platz 9 ist Haas. Ja, man muss sagen, das Auto sieht vom Ding her eigentlich relativ clean aus, finde ich. Also es ist halt eigentlich also rein vom Thema her ist es das gleiche Auto wie letztes Jahr. Aber ich finde irgendwie mit dem Verlauf und so, es sieht sehr, sehr clean aus und ja, ist auf jeden Fall trotzdem auch ein schönes Auto, aber ja, einfach des Hintergrunds her, dass da die Russland-Flagge auf dem Auto eines amerikanischen Teams ist und so, das passt mir einfach nicht in Kram. Und deshalb, ja, ist es für mich einfach allein schon deshalb und so auf Platz 9 und auf den letzten Platz damit.
Ja, da sind wir uns einig. Und zwar habe ich auch den Haas auf Platz 9. Ja, ich finde auch einfach, das Livery hat sich einfach ja gar nicht weiterentwickelt vom letzten Jahr. Das Auto, was da ja offiziell vorgestellt wurde, sah bei der Präsentation ja auch deutlich anders aus als jetzt. Ich finde das Auto nach den ersten Bildern in Barcelona, also da finde ich es auch schöner als beim offiziellen, bei der offiziellen Vorstellung. Aber ja, überzeugt mich im Endeffekt nicht ganz. Ich finde ihn jetzt nicht krank hässlich, aber ich finde ihn jetzt auch einfach nicht schön. Also einfach, ja, auch mit dem Hintergrund, was du ja auch schon gesagt hast. Ja.
Ja, und dann, ja, mein Platz 8 ist ja tatsächlich McLaren. Und ja, also eigentlich am Anfang war meine Reaktion sehr, sehr gut auf das Auto, als ich es das erste Mal gesehen habe. Aber je öfter ich es sehe, desto hässlicher finde ich es irgendwie, weil ich weiß nicht, aber irgendwie fehlt da einfach was, meiner Meinung nach. Ich finde das Design einfach langweilig. Irgendwie sieht das Auto wie so ein Kasten aus. Und ja, also meiner Meinung nach ist es einfach nicht schön. Da finde ich das Indica-Livery, was ja im gleichen Thema eigentlich ist wie das Livery, schon 10-mal geiler. Hätte ich cooler gefunden, wenn sie da das gleiche Livery irgendwie übernommen hätten oder so. Weil vor allem oben fehlt mir einfach was, wo einfach nur orange ist. Da hätte man durchaus noch was machen können. Deshalb für mich McLaren auf der 8. Aber es ist jetzt auch nicht, muss man dazu sagen, das unfassbar hässliche Auto. Aber man muss halt einfach sagen, dass. Also meiner Meinung nach gibt es dies ja kein richtig hässliches Auto.
Ja, ich habe auf Platz 8 den Red Bull. Nicht aus dem Grund, dass ich das Red Bull Livery so. Ich finde das, ich find das Red Bull Livery an sich ganz cool. Aber ja, einfach auch in diesem matten Ton ist es seit 2016 eigentlich fast unverändert. Also es ist einfach ja, mehr oder weniger das gleiche seit 2016. Es ist kein hässliches Livery. Wenn man es rein vom Livery her sieht und es ein neues Livery wäre, was Red Bull das erste Mal präsentieren würde, fände ich es cool. Da würde ich es auch, glaube ich, unter meine Top 5 nehmen. Aber einfach, weil es wirklich jedes Mal das gleiche ist, finde ich es halt einfach nicht cool. Also ja, Red Bull hat da wirklich das einzige Mal, dass sie halt mal was verändert haben. war letztes Jahr in der Türkei, als sie das Auto weiß gemacht haben. Da fand ich, sah das Auto ganz cool aus. Aber sonst, ja, das Einzige, was sie mal ändern, sind Special Liveries für ihre Rennoveralls, wenn irgendwas ansteht. Aber ja, ich finde die Autos einfach nicht so cool, um echt zu sein. Also ich finde sie cool, aber halt, dass man halt, sage ich mal, seit 7 Jahren, jetzt die 7. Saison hintereinander, das gleiche Livery verwendet, finde ich einfach ein bisschen läppisch, um ehrlich zu sein.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung und deshalb habe ich den Red Bull auch auf die 7 gepackt. Das Livery an sich ist super sexy. Also ich finde es wirklich richtig geil. Aber einfach auch, man muss halt auch immer ein bisschen diese Veränderung mit einbeziehen. Und ja, beim Red Bull ist halt einfach keine Veränderung gegeben und es ist halt immer das Gleiche. Also, keine Ahnung, die brauchen eigentlich auch gar keine Autopräsentation machen, weil es ist ja eh vorher schon klar. Ja, wie du auch schon gesagt hast. Also ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass Red Bull da rein rechtlich gesehen auch irgendwie eingeschränkt ist. Also dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt von Red Bull aus gesehen. Wie es genau ist, weiß ich nicht. Aber ja, für mich ist Livery an sich saugeil. Ich feiere das Red Bull Livery, aber es ist halt einfach keine Veränderung. Und deshalb kommt es für mich auch nicht weiter als auf Platz 7.
Ja, Platz 7 hat bei mir der Alpine belegt. Ich finde das Auto auch nicht hässlich. Jetzt kam natürlich der neue dazu, die vorher Racing Point Aston Martin, ja, die da halt Sponsor waren. Ja, jetzt ist das Auto halt ein bisschen pinker geworden. Die Rennoveralls auch von Ocon und Alonso sind pinker geworden. Und ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich fand letztes Jahr den Alpine, dem Ferrari logischerweise bei mir das schönste Auto. Ich fand das Blau sieht einfach cool aus. Ich finde auch immer noch das Blau sieht sehr cool aus, aber das Pink vor allem am Heckflügel gefällt mir, um ehrlich zu sein, nicht gut. Also es ist okay, es ist nicht hässlich, das Auto, aber ich finde es jetzt auch vor allem wegen dem Heckflügel einfach nicht schön. Und jetzt haben sie ja auch noch ein anderes Livery für die ersten beiden Rennen. Dort werden sie ja mit einem ganz pinken Auto fahren, so wie Racing Point. Und da muss ich einfach sagen, das gefällt mir im Echtzeit jetzt halt nicht gut. Es ist einfach der Racing Point 2.0. Das habe ich jetzt nicht in meine Bewertung mit eingeflossen. Aber hätten sie das halt als ihr normales Auto genommen, hätte ich es, glaube ich, als letztes Auto gewählt in meinem Ranking. Aber ja, alles in allem, der Alpine ist ein okayes Auto, deswegen.
Ja, Platz 7 hat bei mir der Mercedes, Entschuldigung, Platz 6 hat bei mir der Mercedes. Ich feiere es absolut, dass das Auto wieder silber ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es überzeugt mich einfach nicht. Erstens, es ist halt silber, aber ich hätte es mehr gefühlt. Es wurde ja schon mal oft so geteasert, dass er anscheinend so aussehen würde. Einfach dieser Switch einfach. Also von diesem Schwarz zum Ende silber werdend, wie er letztes Jahr war, zu diesem Silber am Ende schwarz werdend. Das hätte ich viel mehr gefühlt. So hat man da einfach ein silbernes Auto hingestellt mit ein paar Sternen hinten drauf. Ja, finde ich einfach meiner Meinung nach langweilig und auch von der Form her, wie man ihn auf den Bildern gesehen hat, finde ich ihn einfach auch komisch wirkend, ähnlich wie den McLaren. Und deshalb, ja, ist mein Platz 6 der Mercedes. Meiner Meinung nach einfach zu langweilig.
Ja, auf Platz 6 habe ich den Williams. Williams hat also in den vergangenen Jahren sind zwar dem Blau geblieben, allerdings ist das Blau anders geworden. Also es ist eher so ein bisschen im Ton wie vom Alpine letztes Jahr. Auch von der Front finde ich das Auto echt schön, muss ich sagen. Jetzt habe ich auch in meine Top 5 genommen. Allerdings finde ich, das Auto sieht von der Seite einfach extrem hässlich aus. Also ich finde es von vorne ein richtig geiles Auto, aber von der Seite, ich finde, das sieht richtig komisch aus. Mit diesen verschiedenen Blautönen, dann noch mit ein bisschen Rot, was da noch kommt. Also das gefällt mir, wenn ich sage, irgendwie gar nicht. Ja, also deswegen, ja, kann man, die Nase gefällt mir sehr, sehr. Also die gefällt mir sehr gut. Generell auch der Heckflügel, auch von der reinen Form her ist das Auto sehr, sehr cool. Ich hätte es einfach gut gefunden, wenn sie diesen Blauton, den sie halt einfach von der Front halt auch haben, an der Seite halt hätten. Und dann hätte ich das Auto auch weiter oben gerankt, aber aufgrund der Seite kriegt das Auto ja nur den 6. Platz.
Ja, dann mein Rang 5 ist der Alpine dann. Ich habe am Anfang, als ich die Autopräsentation gesehen habe, gedacht, ach du meine Güte, was haben die sich denn dahingestellt? Also auf der Autopräsentation hat das Auto für mich wirklich wie die größte Grütze ausgesehen. Dann habe ich aber jedoch jetzt hier auch gerade auch die Bilder von der Strecke vor mir, von der seitlichen Ansicht, und dann auch habe ich dann auch gesehen die Bilder, die dann noch von Alpine gestellt wurden, die irgendwo in dem Studio oder so aufgenommen wurden. Und da hat mir der Alpine dann mit diesem Pink sehr, sehr viel besser gefallen. Und deshalb ist er dann auch weiter vorgewandert. Ja, finde ich, ein okayes Auto mit diesem Pink, weiß ich jetzt nicht, ist aber eigentlich auch geil, weil man muss halt auch einfach sagen, wäre es nicht dieses Pink gewesen, dann hätten die da einfach auch genau das gleiche Auto hingestellt, wie es Red Bull gemacht hätte. Und deshalb, ja, war das durch das BWT natürlich ein guter Einfluss, um an dem Auto was zu ändern. Und ja, es sieht auf jeden Fall cool aus.
Ja, auf Platz 5 habe ich logischerweise nicht den Alpine. Da habe ich den Mercedes. Ich finde ihn nicht hässlich. Ich finde, ist halt einfach wieder ein Silberpfeil und einfach wieder ein Auto, was vom Livery halt so aussieht wie das Auto 2020 beim Preseason-Testing, bevor sie das Auto schwarz gemacht haben. Mir gefällt es. Also, ich finde den Mercedes eigentlich echt sehr, sehr solide. Einfach ein solider Silberpfeil. Deswegen kriegt es den 5. Platz.
Mir gefällt der Mercedes. Ja, nee, okay. Und dann, ja, bei mir auf 4 ist dann tatsächlich der Alpha Tauri. Ja, meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Auto. Also jetzt Top 4 kommen wir dann auch wirklich in den Bereich, wo ich alle Autos richtig geil finde. Und der Alpha Tauri meiner Meinung nach sieht super sexy aus. Sie haben so ein bisschen eine Mischung gemacht aus dem 221er und 220er Alpha Tauri, und es sieht wirklich richtig geil aus, ob von vorne, ob von der Seite, es sieht sau clean aus, und ich feiere das Livery einfach, und ja, auf jeden Fall einer der Top-Liveries und gefällt mir richtig gut.
Ja, auf Platz 4 habe ich den Aston Martin. Ich finde, der Aston Martin sieht echt sehr, sehr cool aus. Also rein vom Livery sehr, sehr cool. Aber was mir beim Aston Martin sein nicht so gut gefällt, ist die Nase. Also ich finde die Nase gar nicht. Also sieht die Nase sieht echt ein bisschen strange aus. Was mir sehr gefällt, ist dieser Grünton, der jetzt mehr vorgekommen ist, anstatt dem Pink, kommt, glaube ich, auch ein bisschen mit der Partnerschaft mit Aramco, die sie jetzt haben. Aber mir gefällt der Aston Martin vom Livery her sehr, sehr. Dieses Grün sieht einfach super aus, muss man sagen. Und ja, ich hoffe. Weil jetzt leider nicht so, aber vielleicht dieses Jahr.
Ja, bei mir dann auf Rang 3 kommt der eventuelle Weltmeisterwagen, und zwar das Auto von Ferrari. Also, ich kenne deine Meinung zu dem Auto. Ich finde ihn auch sehr, sehr geil, wie gesagt. Also die vier, Top 4 sind bei mir alle Kandidaten, die auch locker auf 1 sein könnten. Ja, also der Ferrari sieht auch sau, sau sexy aus. Einfach diese 75 da mit der italienischen und dem schwarz hinterlegten oben sieht einfach sau sexy aus. Das fühle ich schon, und dann generell auch von der Form her und so. Der Ferrari wirklich sehr, sehr geil. Auch Santander wieder auf dem Auto, auch cool. Ist einfach ein gelungenes Auto. Auch der Rotton ist gut gewählt und ich finde ihn richtig geil. Aber meiner Meinung nach überwiegen da halt noch ein paar Autos.
Auf Platz 3 habe ich den McLaren. Also, um ehrlich zu sein, ich finde ihn richtig, richtig geil. Also, ich find, das sieht voll geil aus. Erinnert mich halt so ein bisschen an das Livery vom Monaco Grand Prix mit diesem bisschen Türkisblau, was sie jetzt haben. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Ich war auch von der Präsentation, die haben wir, glaube ich, sogar zusammengeguckt. Da war ich von Anfang an sehr, sehr überzeugt. Ja. Also ich finde den einfach cool. Die Renault-Royals sehen ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber rein vom Auto finde ich sehr, sehr cool.
Ja, und dann kommen wir zu meinem Rang 2. Und da ist bei mir ja der Williams gelandet. Und ja, also ich finde ihn ein sehr, sehr cooles Auto. Von vorne sieht er richtig cool aus. Und von der Seite bin ich wirklich komplett gar nicht deiner Meinung. Ich finde, das sieht sau sexy aus von der Seite. Ich finde es viel besser, als wenn die da jetzt nur eine Farbe hingemacht hätten. Ich finde es einfach viel cooler, da diese Mischung reinzubringen. Das hat mir auch schon letztes Jahr beim Williams sehr, sehr gut gefallen. Aber dieses Jahr sieht der Williams von der Seite noch mal geil aus. Ich finde das sehr, sehr geil mit diesen zwei ineinander laufenden Dreiecken. Ich finde es sehr, sehr geil, das gewählte Livery und ja, einer der Top-Liveries meiner Meinung nach.
Ja, auf Platz 2 habe ich den Alpha Tauri. Also Alpha Tauri ist für mich seit Jahren auch schon damals, wo es Toro Rosso noch war, hat Alpha Tauri schrägstrich Toro Rosso immer abgeliefert. Also ich fand schon ab 2017, wo sie diesen dunkelblauen Wagen hatten, auch mit diesem Chrom, was dann noch ein bisschen verarbeitet war, dass es so geleuchtet hat. Also es war super sexy. Und seitdem sie Alpha Tauri sind, haben sie ja dieses Weiß-Blau, und ich fand auch die Wagen 2020 und 2021 schon schön. Ich fand 2020 besser als 2021, aber dieses Jahr sieht es echt saugeil aus wieder. Und ja, ich bin der Meinung einfach, dass es wieder eines der bestaussehendsten Wagen im Grid ist. Ich hoffe auch, dass Alpha Tauri gut performen würde. Das finde ich ein sehr, sehr sympathisches Team. Auch coole Fahrer mit Gasly, den ich glaube, fast jeder Formel 1-Fan mag. Und ja, einfach ein cooles Team, und ich hoffe auch mit einem guten Auto.
Nur Dr. Helmut Marko vielleicht nicht. Und dann, ja, kommen wir zu meinem Platz 1 und das ist, ja, der Aston Martin. Meiner Meinung nach, der Grünton, den sie jetzt gewählt haben, also ich fand ihn letztes Jahr schon sau sexy. Was mich bei dem gestört hat, ist einfach, dass er auf der Strecke, ja, nicht vom Mercedes zu unterscheiden war eigentlich. Also sah oftmals auf den Kamerabildern so aus wie schwarz, wenn man nicht genau hingeguckt hat. Und deshalb fand ich den Grünton letztes Jahr nicht so geil. Dieses Jahr wäre es eigentlich ja gar nicht mal so notwendig gewesen, den Ton zu verändern, weil der Mercedes ja eh silber ist. Aber sie haben es trotzdem gemacht und den Grünton gefällt mir noch 10-mal besser, den sie jetzt haben. Nochmal geiler, finde ich. Und auch mit dem Pink fand ich, sah eigentlich beim Aston Martin letztes Jahr auch ganz clean aus. Aber auch mit diesem hellen Grün jetzt da, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Mit dem Aramco drauf gefällt mir eigentlich auch. Und ja, ein sehr, sehr cooles Auto und für mich der Platz 1. Und ich hoffe, dass Sebastian Vettel dieses Auto ja, auf bessere Platzierungen steuern kann als letztes Jahr.
Ja, auf Platz 1, wer hätte es gedacht, kommt bei mir als Ferrari-Fan natürlich der neue Ferrari, der F75, F175, sorry. Ja, wunderschönes Auto. Also, oh, dieses Rot und dieses Schwarz in diesem Zusammenspiel sieht einfach herrlich aus. Ja, ich liebe es absolut. Ich finde alles an diesem Auto wunderschön. Dann die Nase sieht super aus. Auch diese aggressiven ja, Seitenkästen einfach extrem geil. Und Ferrari einfach sieht einfach geil aus. Also muss man sagen, der sieht einfach so geil aus, so clean auch. Sieht so ein bisschen aus wie der Ferrari aus dem Jahr 1990. Mir fällt jetzt der Name des Wagens nicht ein. Aber auch mit dieser, die Nase sieht so ähnlich aus, auch mit diesem Schwarz. Es sieht richtig geil aus, im dunkleren Rot. Was fast schon an Mugello-Rot erinnert, ist so eine Mischung aus dem Mugello-Rot, was sie ja auch 2020 bei ihrem 1000. Grand Prix verwendet haben, und dem Rot vom letzten Jahr, also diesem klassischen Rot, ist irgendwie so ein, ist was dunkler, und oh, ich bin hin und weg von diesem Auto. Wirklich, es ist wirklich, muss ich sagen, so noch generell, ist wirklich das schönste Auto im ganzen Feld. Also, ich liebe ja Rot, und dann ja, boah, mit dem Schwarz dann noch mit dem Zusammenspiel. Und so auf der Nase, das Auto sieht ja auch echt gut voll bepackt aus, aber auch nicht zu voll bepackt. Dann noch ja, neben dem Monocoque, also hinter dem Monocoque, dann noch mit diesem 75 Jahre F1 Ferrari, mit dem Heckflügel, der auch, finde ich, sehr, sehr clean aussieht. Das Einzige, was mir da vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist, da ist dann noch ein Sponsor. Also ein Sponsor ist da vielleicht von Santander noch irgendwie ein Zeichen oder irgendwie der Schriftzug drauf kommt. Das fände ich sehr, sehr cool. Das fehlt da noch so ein bisschen. Aber sonst finde ich das Auto eigentlich wirklich fast perfekt. Und dazu finde ich auch den Helm, den Charles Leclerc heute präsentiert hat, perfekt. Einer der großen Fans von seinem Helm vom letzten. als er den Helm zum ersten Ferrari-Sieg da anhatte, also in einem Rot, wo First Ferrari Grand Prix Win drauf stand und so weiter. Und ich fand ihn ultra schön und das Design hat Charles Leclerc tatsächlich für diese Saison benutzt. Ja, es war sein letztes, war sein bestes Ergebnis. Und hat ja auch schon nach dem Rennen gesagt, dass er am Überlegen ist, so ein ähnliches Design für die Saison zu verwenden. Und ich finde es wunderschön. Also wirklich, der Helm ist für mich auch wirklich eine 10 von 10. Und Marvin wird auch wissen, dass ich diesen Helm so ein bisschen nachkonstruiert habe von Leclerc aus Silverstone. Denn wenn wir online Formel 1 fahren mit unseren Freunden und ich fahre halt bei Ferrari, dann habe ich immer einen Helm, der so ähnlich aussieht wie der von Leclerc in Silverstone, weil ich habe den dann halt irgendwie, man kann die Helme ja so ein bisschen selbst designen und mit eigenen Farben dann machen. Und ich habe den Helm halt so gut wie möglich von Leclerc aus Silverstone nachgemacht und trage ihn halt und ich finde ihn halt einfach wunderschön. Ich fand ihn letztes Jahr auch den schönsten Helm und dass Leclerc dann auch dieses Design beibehält, finde ich echt extrem geil. Also die Grundlagen, das Aussehen des Autos, das Design des Helmes und auch alles spricht, alle Zutaten sind eigentlich da für den WM-Titel. Ich hoffe natürlich, dass er dieses Jahr endlich, wirklich endlich. Ich habe halt leider so hohe Erwartungen. Also ich erwarte halt leider den WM-Titel. Aber ich hoffe einfach, dass wirklich Ferrari dieses Jahr ihre Scheiße zusammenkriegt und dieses Jahr endlich den Titel holen.
Ja, wie wir merken, Philipp ist über beide Ohren verliebt und schwebt gerade auf Wolke 7. Damit, ja, denke ich, ist die Folge dann auch für beendet, wenn du nichts hinzuzufügen hast. Ich bin sehr gespannt, was weiter aus den Testfahrten herauskommt jetzt die nächsten Tage. Und dann vor allem auch in Bahrain ist es nicht mal mehr ein Monat, Philipp, bis die Formel-1-Saison beginnt. Ich habe echt schon richtig Bock. Und ja, dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie es wird, wie alles wird. Und ja, bis dahin, bis nächste Woche, nicht bis dahin. Wir hören uns natürlich die nächsten Wochen wieder. Und ja, nächste Woche kommt natürlich auch wieder eine Folge. Und bis dahin sage ich von meiner Seite aus ciao. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht euch eine schöne Zeit und genießt die Zeit. Bleibt gesund und bis dahin von meiner Seite schon mal ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche und dann hoffentlich, wenn wir uns das nächste Mal melden, bin ich dann negativ, was Corona angeht. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt daran, einfach mal abziehen.